Liebe Karfreitagsgemeinde, ich möchte einsteigen mit einer direkten Frage. Habt ihr es schon mal erlebt, dass ihr als Sündenbock hergestellt worden seid? Ihr beschuldigt worden seid, etwas gemacht zu haben, was ihr gar nicht verbrochen habt? Als ich mir das so überlegt habe, ist mir eine Anekdote in den Sinn aus meiner Zeit im Gymnasium. Wir waren eine ganz wilde Klasse, 23 Buben. Da ist man nicht gerade zimperlich miteinander umgegangen, da hat man sich auch mal auf den Deckel gegeben, die Füße sprechen. Aber eigentlich habe ich es geliebt. Kein Gerede hindurch, wenn es etwas auszutragen gehabt, hat man es sofort ausgetragen. Diese unzimperliche Art von Konfliktlösung habe ich mir später im Leben noch manchmal zurückgewünscht. Aber manchmal, da bin auch ich drunter gekommen. So hat mal einer in der Pause vom Physikunterricht mein Portemonnaie aus dem Schulsack geklaut und hat das wie so eine Herausforderung in die Luft gekippt. Ich habe das Portemonnaie natürlich versucht zurückzuerobern, aber dann war es schon längstens beim Nächsten gewesen und dann wieder beim Nächsten. Und am Schluss war das Portemonnaie irgendwo zu unterstunden in einem Pulk von 4-5 Personen gewesen und einer hat es dann unten rausreissen. Er wollte rückwärts wegspringen, ist dabei, wie sich dann später herausgestellt hat, über die Treppenkante gestolpert, so zu Fall gekommen und dann hat es nur noch klirr gemacht und er ist mitsamt einem Portemonnaie rückwärts aus dem Fenster rausgeflogen. 3 Meter das Loch ab. Da ist er gelegen, vor Schmerzen hat er gejault und in der Hand hat er immer noch mein Portemonnaie gehabt. Er hat dann ein paar Tage in einem Spitalbett, das lustigerweise nur 50 Meter neben der Schule war, verbracht. Und wer der Sündenbock für diesen Vorfall war, könnt ihr ja euch etwas vorstellen. Ist ja auch klar gewesen. Er hat mein Portemonnaie in der Hand gehabt. Und den anderen Jungs hat es natürlich auch gerade gepasst so. Sie haben jegliche Schuld von sich gewiesen und auf mich gezeigt. Erst ein paar Tage später der Vater von dem Bub, seines Zeichens Jurist, angedroht hat, er verklage mich jetzt, hat sich geklärt, dass der Sachverhalt eben nicht ganz so klar ist. Aber bis dorthin bin ich durch die Hölle. Alle haben mir die Schuld gegeben. Als ob ich mir nicht schon selber genug Vorwürfe gemacht hätte. Ist also etwas auch schon passiert, dass ihr zu Unrecht als Sündenbock dargestellt worden sind. Das tut weh. Unangenehm ist aber auch die Gegenfrage. Wann habt ihr das letzte Mal jemanden als Sündenbock hergestellt oder beschuldigt und später ist herausgekommen, dass diese Person unschuldig war? Das gehört ja irgendwie zum Wesen von uns Menschen, dass wir immer jemanden haben müssen, der die Schuld ist. Sei es in der Familie, wenn plötzlich etwas kaputt ist und die Eltern fragen, wer ist es gewesen? Dann schauen einem 4 Kinder mit grossen Augen an und niemand will von irgendetwas etwas wissen. Oder im Geschäft, für jeden unangenehmen Zwischenfall muss doch jemand haftbar sein. Ich sage das manchmal so zum Witz, bei uns im Mitarbeiterteam, wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte sollen, und wir darüber diskutieren, wie es so weit hätte kommen können, dann sage ich einmal, ja, eins ist einfach klar, der Schuldig muss benannt und bestraft werden. Und das erlebe ich dann so als richtig befreiend, weil dann meistens für alle klar ist, dass es jetzt nicht der Schuldig oder die Schuldig gibt, sondern noch ganz viele Faktoren reingespielt haben. Die Wahrheit ist doch oft die, der Sündenbock gibt es nicht. Die Antwort ist häufig komplizierter. Aber das ist anstrengend. Oder habt ihr schon mal eine Arena-Sendung gesehen, wo einer zum anderen sagt, also mal, da hast du schon recht. Ich aber zum Teil auch. Nein, da wird aus dem jeweiligen Gegenüber der Sündenbock gemacht. Wir reden jetzt hier auch noch gar nicht von Online-Kommentaren bei Zeitungen oder auf Social Media. Einmal sind die Bauern der Sündenbock, weil sie eh nur Subventionen abkassieren und so den Freihandel verhindernd. Ein anderes Mal sind es die Ausländer oder die EU, die für alles, was schief läuft in unserem Land, die Schuld scheinen zu tragen. Einmal sind es die linken Gutmenschen, ein anderes Mal das rechte Lumpenpack. Einmal sind es Greta-Jünger mit ihrem Klimawahn, die an allem schuld sind, und dann wieder Telekom-Firmen mit ihren 5G-Antennen. Ich weiss, das ist jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber wir haben doch schon zumindest die Tendenz, den Hang in uns, immer einen Sündenbock zu suchen. Und haben wir ihn dann, dann wird er vorgeführt, ausgeschlachtet, so wie es uns gerade nützt. Irgendwie scheint uns das gut zu tun, scheint das eine befreiende Wirkung zu haben auf uns. Weil sobald der Sündenbock kreiert ist, sind wir aus dem Schneider. Spannend ist jetzt, dass das Bild vom Sündenbock bei uns längstens Aufnahme gefunden hat, so in Alltagssprachgebrauch, aber eigentlich ist das ein biblischer Begriff. Bereits im ersten Buch der Bibel fordert Gott Abraham auf, seinen Sohn zu opfern. Abraham ist natürlich gewaltig verwirrt, aber er macht sich mit dem Isaac auf den Weg. Aber Gott lässt das Opfer nicht zu, er schickt dem Abraham stattdessen einen Widder oder eben einen Sündenbock, wo er anstelle von seinem Sohn opfern soll. Damit demonstriert Gott schon auf den ersten Seiten der Bibel, wie zutiefst zuwider im Menschenopfer sind. Zwei Bücher weiter dann, im dritten Mosebuch, wird das Ritual vom Sündenbock genauer beschrieben. Am Yom Kippur, am Versöhnungstag, werden zwei Böcke hergeführt. Das Los entscheidet dann, welchen Bock Gott zugesprochen und als Zeichen für Sühne geschlachtet wird. Der andere Bock wird am Azazel zugesprochen. Dem zweiten Bock auferlegen den Hohepriester die Schuld vom ganzen Volk Israel, bevor er dann in die Wüste zum Azazel geschickt wird. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, wer oder was ist der Azazel? Das wird eben nicht erklärt, aber man kann das Vorgehen so deuten, dass die Schuld damit symbolisch aus der Mitte von Israel verbannt wird und zum Ursprung am Teufel zurückgejagt wird. Der Sündenbock wird also geschlachtet oder buchstäblich zum Teufel gejagt. Beides elende Verdikt, wo uns heute sehr fremd sind. Wir fragen zu Recht, wenn Menschenopfer Gott so wider sind, warum denn nicht auch Tieropfer? Das Bild vom Sündenbock wird dann eben wieder aufgenommen, wo Jesus am Jordan zum Johannes kommt. Der Täufer erkennt ihn und ruft: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Der Täufer hat eine Offenbarung, wo der Weg von Jesus enden wird. Am Kreuz. Er spricht aus, was die Bestimmung von Jesus ist: Lamm Gottes zu sein, Sündenbock für die Schuld der Welt. Jesus selber hat sich dann zu Lebzeiten auch nicht gescheut, über Schuld zu reden, ja sogar Menschen Schuld zu vergeben. Und seine Zeitgenossen haben gestaunt über den Anspruch. Spannend ist dann, dass der ausgerechnete Hohepriester Kaiphas, also einer der religiösen Führer, die eine Abneigung gegen Jesus hatten, dass ausgerechnet der schon fast das prophetische Wort gesprochen hat. Wir können das im Johannes 11,50 nachlesen. Er sagt, es ist besser, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk umkommt. Versteht ihr, der Unmut von dem kleinen Mädchen im Ostergarten, der ist angebracht. Es ist ein schreiendes Unrecht. Am Karfreitag übernimmt Jesus definitiv die Rolle vom grössten Sündenbock. Er wird hingerichtet für Unrecht, wo er nicht begangen hat. Er zahlt den Preis mit seinem Blut. Und auch die Uhrzeit, wo er stirbt, ist kein Zufall. Am 3 am Nachmittag stirbt er. Exakt zu der Zeit, wo im Tempel jeweils täglich Opfer dargebracht worden sind. Er stirbt, damit kein weiteres Opfer mehr nötig ist, weder menschlicher noch tierischer Natur. Aber damit ist Gottes Geschichte noch nicht fertig, sondern erst am Anfang. Sein Tod am Kreuz ist nicht einfach ein tragisches Schicksal, sondern ein weltumspannendes, kosmisches Ereignis, wo der Johannes am Ende von seinem Leben Einblick kriegt in die unsichtbare, ewige Welt und seine Vision verfasst. Heute ist das Buch Offenbarung. Da schreibt er: Ich sah das Lamm wie geschlachtet vor dem Thron Gottes stehen. Er hat offensichtlich eine Ahnung davon gekriegt, dass das, was am Karfreitag passiert ist, eine kosmische, ewige Bedeutung hat. Die kosmische, ewige Bedeutung von diesem Sündenbock, die erschließt sich uns nie ganz. Im Ostergarten sagen darum auch die Wegbegleiter, es bleibt ein Geheimnis, warum Jesus hat müssen sterben. Der Opfertod hat Dimensionen, die unser Denken übersteigt. Wir werden die Tragweite nur im Ansatz können verstehen. Vielen ist der Gedanke an eine Opferung von Gottes Sohn ebenso fremd wie eine Opferung von jedem weiteren Mensch oder einem Tier. Aber, und das ist mir eben in den letzten Tagen aufgegangen, neben dieser kosmischen, ewigen Bedeutung können wir das Bild vom Sündenbock eben auch ganz pragmatisch und ganz aktuell verstehen. Dort so schauen wir genauer in die Szene von Pilatus rein, in die eigentliche Verurteilung, in die Konstruktion von dem Sündenbock. Da wird uns bewusst, wieso auch wir heute noch den Hang zur Sündenbock-Deklaration in uns tragen. Ich möchte kurz auf drei Beobachtungen eingehen. Erstens, der Pilatus weigert sich zuerst, Jesus zu verurteilen. Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte, heisst es im Text. Aus Neid, aus Missgunst, aus dem Vergleichen heraus ist Jesus damals zum Sündenbock erklärt worden. Die religiösen Eliten damals haben es nicht ertragen, dass da einer auftritt, der nicht zu ihrer Klasse gehört, der den falschen Heimatort hat, der aber die tiefsten Bedürfnisse der Menschen hat können ansprechen und Taten vollbracht hat, die unmenschlich sind. Was hat das in ihnen ausgelöst? Die Menschen haben plötzlich auf den Jesus gehört, der aus der Wüste gekommen ist. Nicht in einem Tempel gelehrt hat, sondern auf der Strasse, in der freien Natur. Das Selbstverständnis von dieser religiösen Elite ist zerstört worden. Sie sind es gewohnt, dass die Menschen zu ihnen kommen, zu ihnen pilgert sind. Jesus stattdessen ist zu den Menschen gegangen. Da dürfte sich bei religiösen Eliten ganz viel Neid und Missgunst angestaut haben. Und der ganze Frust, der ganze Hass, der entladet sich dann über Jesus, wo sie ihn an dem Passafest in die Hände kriegen. Sie machen ihn zum Sündenbock. Nicht primär wegen dem, was er getan hat, sondern wegen dem, was er in ihrem Leben ausgelöst hat. Wegen ihrem persönlichen Frust. Aus ihrer Angst heraus Bedeutung und Macht zu verlieren. Ihre Missgunst ist ein Ausdruck von ihrem Minderwert. Wo sie das Gefühl haben, können sie nur stillen, wenn der Sündenbock geopfert wird. Und versteht ihr, die Interpretation vom Sündenbock ist eben sehr aktuell. Wie häufig ist es doch unsere Missgunst, unser Neid? Wie häufig ist das ein Ausdruck von tiefem Minderwert? Darum fangen wir an, schlecht über den Kollegen am Arbeitsplatz zu reden. Einfach weil dem seine Zahlen besser sind. Darum zeigen gewisse Leute in Harb mit dem Finger auf die vermeintlichen Sündenbock, die am See oder im Fellmis wohnen, weil sie nicht damit umgehen können, dass sie weniger haben. Darum werden Nachbarn zu Sündenbock deklariert, mit Vorwürfen überdeckt, aber eigentlich geht es gar nicht darum, wer sie sind, sondern was sie bei mir auslösen. Missgunst, Neid, eigene Unzufriedenheit über das Leben, das ich führe. Und dann schauen wir über den Zaun und es macht uns hässig, weil wir das Leben vom Nachbar mit unserem vergleichen. Zweite Sündenbockmuster. Im Lukas-Evangelium steht in dieser Verurteilungsszene ein bemerkenswerter Satz. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Das steht da, genau so. Die Verurteilung von Jesus zum Sündenbock hat der Herodes und der Pilatus zu Freunden gemacht. Eigentlich haben sich die beiden gehasst. Der Pilatus war der Statthalter der Römer, aber weil die zu faul waren, um das Gebiet, das sie erobert haben, die im Alltagsgeschäft für Ordnung sorgen, haben sie das Mandat der lokalen Fürsten überlassen, die für sie Drecksarbeit gemacht haben. Solange die gehorsam waren und pünktlich ihr Geld abgeliefert haben, war das für die Römer okay. Unter diesen Voraussetzungen war es kein Wunder, dass die zwei keine Freunde sind worden. Dazu kommt, dass die religiöse Elite die Römer gehasst hat und beim Herodes ständig eingefordert hat, die Römer loszuwerden. Aber wo es dann darum gegangen ist, den Jesus ans Kreuz zu bringen, haben sogar die Hohepriester geschrauen. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Das hat der Pilatus sicher gern gehört. Versteht ihr, Jesus ist da als Feind deklariert worden. Und das hat alle anderen geeint. So ist das mit Sündenböck. Sie können kurzfristig einigende Wirkung erzielen. Mein Geschichtslehrer hat im Unterricht einen Lieblingssatz gehabt. A common enemy makes great friends. Ein gemeinsamer Feind schafft grossartige Freunde. Er hat den Satz immer dann im Unterricht gebracht, wenn wieder zwei Länder oder Herrscher sich vereinigt haben, die eigentlich sich gar nicht mögen haben, sie haben sich zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Feind zu besiegen. Es hat eine beängstigende, einigende Kraft, wenn Ausländer zum Sündenbock erklärt werden. Oder die Wirtschaftsbossen, oder die Politiker zu Bern oder zu Brüssel, oder das linke oder rechte Lumpenpack, oder die Katholiken. Oder die Freikirchler. Ein gemeinsamer Sündenbock eint Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun hätten. Und das dritte und letzte Sündenbockmuster, das ist eigentlich das, was auf der Hand liegt. Ein Sündenbock ist hilfreich, weil wir so die Verantwortung von uns wegschieben können. Was geht da eigentlich beim Pilatus ab? Selbst seine Frau, wahrscheinlich seine engste Bezugsperson, sagt, er ist unschuldig, lass die Hände von ihm. Eigentlich ist es die Aufgabe von Pilatus, Recht zu sprechen, aber er macht seinen Job nicht. Warum? Weil er Angst hat, es könnte auf ihn zurückfallen. Um die Menge zufrieden zu stellen, übergibt er Jesus seinen Ankläger und sagt, er ist jetzt eure Sache. Und wäscht sich nachher die Hände mit Wasser als Zeichen von seiner Unschuld. Wie heuchlerisch ist das? Doch oft machen wir genau das Gleiche. Wir zeigen mit dem Finger weg von uns, auf den Sündenbock, aus der Angst, etwas könnte aus uns zurückfallen. Wir verweigern uns, Verantwortung zu übernehmen, unseren Anteil am Konflikt, der Situation, an Schuld zu anerkennen. Die Sündenböcke sind einfach keine praktisch. Weil wir uns dank ihnen nicht selber hinterfragen müssen. Ich komme zum Schluss. Was, wenn Jesus an das Kreuz gegangen ist, um den sich ewig wiederholenden Kreislauf von gegenseitigen Schuldzuweisungen zu durchbrechen? Er hätte sich können wehren, aber er hat geschwiegen. Er, der Sohn von Gott, hat sich zum Sündenbock machen lassen, weil er gewusst hat, dass nur so das Ganze einmal ein Ende haben kann. Vielleicht ist er uns da in gewissen Situationen, nicht immer, aber in gewissen Situationen auch ein Vorbild, wenn wir zum Sündenbock gemacht werden. Manchmal ist es dran, einfach der Sündenbock zu sein, auch wenn wir wissen, dass es ungerecht ist. Jesus, der Blick auf ihn am Kreuz, hilft uns, das Unrecht zu tragen. Aber wir haben Verheißung, dass eines Tages alles ans Licht kommt, Gerechtigkeit einkehren wird. Aber der Kreislauf von gegenseitiger Anschuldigung wird nur durchbrochen, wenn mal jemand anfängt, Verantwortung übernehmen und sagt, Ja, ich trage da auch meine Mitschuld. Ich habe auch meinen Anteil an dieser Situation. Gleichzeitig finden wir uns auch in einer Menge wieder, wo Jesus zum Sündenbock macht. Ja, der gleiche Hang zur Missgunst ist auch in uns. Auch wir stehen in der Versuchung, ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen, statt zuerst uns zu prüfen. Und ja, auch wir erliegen schnell diesen Sündenbock, die kreiert werden, um die Masse zu einen, sie zu manipulieren. Wo könnt ihr euch heute Morgen mit dem Sündenbock am Kreuz identifizieren, weil auch ihr ungerechtfertigt zum Sündenbock gemacht worden seid? Wo sind ihr Teil von dieser Masse, die andere zum Sündenbock macht, einfach zum euch, zum von euch wegweisen? Überlegt euch das während dem Zwischenspiel.